NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer im Studio. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Ja, und heute 19 bis 20 Uhr, Sie ahnen es schon, aber heute übertragen wir ab 21 Uhr eben auch wieder ein Fußballspiel. Champions League Viertelfinale, Hinspiel in London, Arsenal gegen Bayern München. Ab kurz vor 21 Uhr nehmen die Kollegen Sie mit in einer Vollreportage und deswegen die Redezeit schon jetzt mit dem Thema Tempolimit auf der Autobahn, nötiger Schritt oder sinnlose Bremse. Die German Autobahn ist ja weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und auch ein Mythos. Es klingt oft so, als könnte man von der A1 bis zur A9 überall so schnell fahren, wie es einem gefällt. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Es gibt schon vielerorts Geschwindigkeitsbegrenzungen, der Straßenlage oder auch der Sicherheitslage angepasst. Nur haben wir in Deutschland eben keine flächendeckende Obergrenze bei 120 Stundenkilometern oder 130. Damit ist Deutschland das einzige Land in Europa. Und das bleibt auch so, sagt Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Seine Argumentation, so eine Begrenzung fände keine Akzeptanz. Umfragen zeigen da mitunter etwas anderes. Selbst beim ADAC ist die Mehrheit der Mitglieder inzwischen dafür. Wir wollen in der kommenden Stunde bis 20 Uhr und auch gerne mit Ihnen nochmal nachvollziehen, was spricht dafür, was dagegen. Erste Stimmen hören wir schon aus Hamburg und die hat Thomas Sambol für uns eingefangen.
Ich bin persönlich dafür fürs Tempolimit, weil in unseren Anrainerstaaten, Frankreich, Belgien, Holland ist es auch. Man fährt flüssiger und es ist einfach angenehmer.
Auf großen Autobahnen, dreispurig zum Beispiel, finde ich das schon sinnvoll, wenn man da einmal schneller durchfahren kann.
120, die 120 und dass man immer so einen gleichen Fluss reinkriegt. Nicht diese Raser und Drängler oder die so langsam vor sich hinschnecken, sondern wenn alle das gleiche Tempo fahren, kann ich mir vorstellen, dass das angenehmer ist. Und dadurch dann eben auch das Unfallrisiko auch dadurch sinkt.
Ich selbst fahre auf der Autobahn in der Regel 130 auf langen Strecken, bin aber dafür, dass man die Freiheit hat, auch schneller zu fahren. Ich glaube auch nicht, dass das Schnellfahren bei der Durchschnittsgeschwindigkeit heutzutage tatsächlich zu mehr oder signifikant schlimmeren Unfällen führt.
100 ist manchmal zu wenig, um schnell einen Laster zu überholen, ne? Als Sicherheitsfaktor. Nicht, weil ich schnell fahren will, sondern weil ich manchmal einfach ganz schnell irgendwo rauskommen muss.
Allerdings glaube ich, dass die Flugzeuge da mehr Probleme verursachen, wenn es um Klima geht. Vor allem Flugzeuge, die privat geflogen sind. Ich glaube, das ist das Thema, an das wir uns lieber wenden sollten, bevor wir da an Autobahnen und normalen Menschen in Anführungszeichen schrauben sollten.
Ja, schon ganz unterschiedliche Meinungen in dieser kurzen Umfrage. Per Mail haben uns auch schon viele weitere Meinungen erreicht. Und uns interessiert natürlich auch, wie Sie darüber denken. Tempolimit, ja oder nein? Rufen Sie durch 08000 44 1777. Nochmal die kostenlose Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Zum einen Professor Dr. Jens Borken-Kleefeld vom Lehrstuhl für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Langer, Herr Krane, sehr geehrte Hörer und Hörerinnen.
Jetzt haben Sie Herrn Krane schon angesprochen, deswegen mache ich gleich bei Ihnen weiter. Hallo Herr Krane, Spitzenkandidat, Helmer Krane, Spitzenkandidat der FDP in Schleswig-Holstein zur Europawahl in wenigen Wochen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Ja, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht fangen wir auch bei Ihnen gleich an, Herr Krane. Ich habe es eingangs gesagt, der Bundesverkehrsminister hat dieser Debatte neulich einen neuen Schub gegeben, weil neu ist die Debatte ja nicht. Das werden wir sicherlich auch noch hören in der kommenden Stunde. Er hat gesagt, die Menschen wollen das nicht. Woraus leitet sich das ab? Weil es gibt ja eben viele Umfragen und selbst beim ADAC, dem großen deutschen Autoclub, ist die Mehrheit inzwischen eigentlich doch für ein Tempolimit.
Also es gibt ja viele Umfragen zu auch anderen Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel an gute Lebensmittel denke, wo, wie die Bereitschaft ist, was zu kaufen, was wir dann am Ende sehen, was am Ende tatsächlich über die Ladentheke geht. Und beim Autofahren ist es nun mal auch so, wir haben auch eine harte Gruppe von Leuten, die das ablehnen, weil sie das als Freiheitseinschränkung, als Bevormundung empfinden. Und wir haben in den letzten Monaten und Jahren aus meiner Sicht zu Genüge gesehen, dass ein Klimaschutz, der mit Detailverboten vor allen Dingen abläuft, dass der Menschen auf die Straße treibt. Und ich finde, gerade Klimaschutz hätte verdient, dass wir ihn erfolgreich machen. Und erfolgreich heißt, dass er beliebt wird und nicht von haufenweisen Menschen abgelehnt wird als bevormundend.
Ich habe es eingangs gesagt, heute bis 20 Uhr Zeit, also die Redezeit heute nur in Anführungsstrichen eine Stunde. Da haben wir natürlich gut Zeit, um viele Punkte abzuarbeiten. Aber jetzt geht es gerade eben schon in die Details. Und da möchte ich als erstes eine Mail vorlesen, die uns helfen wird, glaube ich, von Sabine Marx aus Hamburg. Weil die führt nämlich alle Punkte auf, die wir jetzt nacheinander peu à peu nochmal diskutieren wollen. Sie schreibt, ich bin für ein Tempolimit. Es reduziert den Ausstoß von CO2, es reduziert die Unfallgefahr, es reduziert den Lärm für die Anwohner und es fährt sich entspannter. Bei 120 bis 130 kommt man am schnellsten voran, wenn alle die Geschwindigkeit fahren. Und es kostet nicht viel. Genauso machen wir es jetzt. Fangen wir also vielleicht mal mit der Unfallgefahr an, weil da geht es ja um Menschenleben, Herr Borken. Und die Argumentation lautet ja, Autobahnen in Deutschland sind eigentlich sehr sicher. Und trotzdem müsste man eigentlich gucken, dass es gar keine Opfer mehr gibt, oder?
Dass es gar keine Todesfälle gibt, ist auch offizielle Strategie, die Vision Zero, dass es halt eben auf null reduziert wird, die Verkehrstoten und möglichst natürlich auch die Zahl der Schwerverletzten und weiteren Verletzten. Ja, Autobahnen sind sicher, wenn man halt eben sich anschaut, was dort an Kilometern halt eben erbracht wird, an Personenkilometern, dann ist halt eben das Unfallrisiko und das Risiko zu sterben auf den Landstraßen viel deutlich höher. Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist halt eben eins der Ziele, halt eben die Sicherheit zu erhöhen. Und was ganz einfach dabei geht, ist das Risiko zu mindern, indem weniger schnell gefahren wird. Das hat mehrere positive Effekte für die Sicherheit, nämlich weniger Risiko, bessere Aufmerksamkeit, besserer Verkehrsfluss, damit weniger Potenzial zu sich gegen etwas zu übersehen und schließlich physikalisch einfach weniger Aufprallenergie, weniger Schaden.
Also wer langsamer fährt, hat eventuell auch einen Blechschaden, aber die Konsequenzen sind vielleicht nicht so dramatisch. Ich glaube, dazu haben wir gleich schon den ersten Hörer in der Leitung aus Halstenbek. Schönen guten Abend, Herr Brenner.
Ja, schönen guten Abend.
Es ist schon Ihre Redezeit.
Okay, gut. Okay, also ich bin auf jeden Fall für ein Tempolimit. Ich bin jetzt gerade 61 geworden, bin gerade gestern wieder mit dem Auto unterwegs gewesen von Stralsund Richtung Ostfriesland. Und muss immer wieder sagen, wenn ich auf der Autobahn fahre, was ich ganz gefährlich finde, ist diese, also mir geht es vor allem um die Sicherheit, gar nicht so sehr um die Umwelt, muss ich dazu sagen. Bei dreispurigen Autobahnen, wo ein LKW, der 90 fährt, ein LKW, der 80 fährt, überholt und wenn ich 120 fahren will auf der ganz linken Spur, da wo die Raser unterwegs sind, dann kommen die teilweise an und blinken und machen einen Druck, einen Stress. Mhm. Das ist furchtbar. Ja. Ich arbeite regelmäßig auch in der Schweiz und wenn ich dort unterwegs bin, es ist so viel entspannter. Es gibt auch da welche, die schneller fahren, als es eigentlich erlaubt ist, aber es ist einfach viel entspannter.
Die zahlen aber auch in der Schweiz richtig, richtig doll. Ich habe im Vorfeld der Sendung mal versucht, ein bisschen rauszugucken, was auch dann so die Strafen sind oder wie viel in den jeweiligen Ländern auch fällig wird, wenn man diese Geschwindigkeitslimits dann überschreitet. Das kostet Geld in der Schweiz. Also von daher halten sich wahrscheinlich doch die meisten dran.
Genau, und wenn wir uns überlegen, was das wirklich, was das kostet, dass wir dieses Tempo ermöglichen. Es gab ja neulich, hatte ich diesen Bericht gesehen, dass irgendein Maserati-Fahrer da aus dem Ausland hierher kam mit 400 Stundenkilometern, sich da selber noch gefilmt hat. Das ist einfach, dass es überhaupt gar kein Tempolimit gibt. Das, glaube ich, ist einfach der Autolobby zu schulden. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Autobahn vielleicht, dass es weniger Staus gibt, weil alle mit der gleichen, was hatten wir vorhin schon, ne, wenn alle mit der gleichen Geschwindigkeit fahren und auch eben halt weniger Unfälle und weniger gefährliche Unfälle. Und wir haben immer mehr ältere Autofahrer.
Ja, Herr Brenner, Sie haben auch schon mehrere Punkte jetzt angesprochen. Ich habe die zwei auch noch mitnotiert, also gerade den Punkt der Gleichmäßigkeit und des entspannteren Fahren und des Stresslevels zu senken. Aber jetzt am Anfang sind wir ja gerade eben auch noch bei der Frage nach schweren Unfällen. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Krane, dass das ja eigentlich auch das Hauptargument ist, mit dem sich auch die FDP auseinandersetzen muss, wenn es eben darum geht, dass man sagt konkret, man könnte Menschenleben sichern oder zumindest es versuchen.
Ja, natürlich. Das ist ein enorm wichtiges Ziel. Auch wir teilen die Idee der Vision Zero, also auf Tote und Schwerverletzte wollen wir hinarbeiten, dass es die im Verkehr nicht mehr gibt. Aber wenn ich mir das dann anschaue, dann sehe ich eben erstens, dass auf Autobahnen eben kein Unfallschwerpunkt herrscht. Die Toten im Straßenverkehr entfallen nur zu rund 10% auf Autobahnen. Der Großteil entfällt auf Landstraßen. Und es gibt auch keine wissenschaftlichen Studien, die gerade im Vergleich zu situativen Verkehrsschildern, die, wenn eine bestimmte Gefahrenlage ist, sagen, dass ein generelles Tempolimit die Sicherheit steigert. Ich habe ein paar Jahre in Belgien gelebt, da gibt es ein Tempolimit. Ich kann verstehen, dass die Straßen dort ein bisschen unsicherer sind, einfach weil die Gegebenheiten ein bisschen anders sind. Die Infrastruktur ist anders ausgebaut. Und die Zahlen zeigen, Belgien hat fast doppelt so viele Verkehrstote wie Deutschland, gemessen auf 1000 Kilometer. Das sind jedenfalls Zahlen von vor 2019, glaube ich. Mhm. Und ich verstehe, was der Hörer gerade gesagt hat. Mich regen Drängler, wenn ich links fahre und eine ordentliche Geschwindigkeit habe und die versuchen, mich da sofort wegzudrängen. Das geht gar nicht. Aber das hat etwas damit zu tun, mit Fahrverhalten, mit Unfallsensibilität. Und das ist, finde ich, ein Thema, dem wir viel zu wenig betrachten in dieser Situation, nämlich lebenslanges Lernen auch im Autoverkehr, Leute schulen, darüber zu sprechen, was ist gutes Verhalten im Verkehr, was nicht. Es gibt, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, aber es gibt, Verkehrssicherheit ist ein enorm wichtiges Thema. Ich halte das Tempolimit für ein Symbolverbot und es gibt deutlich anstrengendere Maßnahmen vielleicht, um die Verkehrssicherheit zu steigern, aber auch solche, wo wir wirklich Erfolge erzielen können.
Jetzt haben Sie gerade Belgien angesprochen. Erstens, Sie wollen ja auch wieder nach Brüssel, also Sie wollen nach Belgien zurück. Und es ist auch ein erklärtes EU-Ziel, die Unfalltoten bis 2030 zu halbieren. Und weil wir jetzt heute eben viel mit Zahlen hantieren und auch mit Umfragen, mit Statistiken, das geht gerade in den letzten Jahren einfach ein bisschen durcheinander und ist, glaube ich, auch, korrigieren Sie mich, Herr Borken, für Fachleute gar nicht so einfach auseinander zu klamüsern, aber da spielt einfach der Corona-Effekt auch mit rein. Also Zahlen gingen runter, weil mehr Leute zu Hause waren im Homeoffice. Also so ganz klar ist die Datenlage gerade wahrscheinlich nicht, oder?
Genau, es ist ein bisschen ist schwierig, halt eben einfach das so aus der Luft zu greifen und damit gegen ein Tempolimit zu argumentieren. Sie hatten gesagt, pro 1000 Kilometer Autobahn oder pro 1000 Kilometer gefahrenen Kilometer im Auto?
Herr Krane, Sie meinten gerade
die pro 1000 Kilometer Autobahn.
Also es wäre ein direkter Vergleich.
Kann man natürlich gut sich vor Augen führen, dass halt eben die Situation in Belgien als einem sehr dicht besiedelten Land mit dichter Autobahnnetz halt eben anders ist als in Deutschland, wo halt eben auch viele Autobahnen in der Fläche liegen, wir halt eben nicht so eine Dichte haben. Insofern, glaube ich, muss man da ein bisschen aufpassen, das heranzuführen als ein generelles Gegenteil. Auch wissen Sie ja, dass eine Studie allein oder eine Untersuchung oder ein Blick allein hat eben da nicht genügend Sieg. Ich glaube, das, was nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass die Unfallschwere und die Unfallhäufigkeit sinken mit der gefahrenen Geschwindigkeit. Nicht umsonst haben wir in Städten halt eben Tempo 50 und nicht unbeschränkte Fahrten und an den Orten, wo es besonders sensitiv sein soll, Tempo 30 halt eben oder in Kinderzonen und Ähnlichem. Das ist vor allen Dingen der Verkehrssicherheit geschuldet und hat sie sehr, sehr gut begründet. Analog lässt sich das auch auf den Autobahnen ableiten.
Wir haben dazu noch eine Mail bekommen aus Braunschweig von Ulrich Dankert, der quasi ein persönliches Beispiel schildert und sagt, die Beweise für ein Tempolimit sind vor Jahren auf der A2 zwischen Hannover und Helmstedt schon längst erbracht worden. Weniger Unfälle, Tote, Verletzte und auch Schäden. Da war 120 zulässig und der Verkehr lief reibungslos. Also warum nicht jetzt auch 120, 130 fahren? Also die Frage, ist das eigentlich eine Einzelentscheidung oder muss man das reglementieren? Das ist ja auch eine, die dabei immer im Raum steht. Also jeder von uns hat ja sein eigenes Fahrverhalten und auch Auto vielleicht. Bei manchen Autos ist es vielleicht auch, ich zitiere jetzt mein eigenes, bei 130 möchte man auch nicht mehr schneller fahren, weil man sich nicht mehr unterhalten kann. Man kann auch nicht mehr in der Info im Autoradio hören. Aber mir ist schon auch klar, es gibt einfach die Autos in Deutschland, die auch in Autos in Deutschland produziert werden, wo man eben nicht merkt, dass man 160 fährt, weil die Landschaft zwar schnell vorbeizieht, aber innen drin ist es einfach ganz leise, Herr Krane.
Absolut. Ich bin selber kein Raser. Ich mache mir aus Autos relativ wenig persönlich. Aber wir leben zum Glück in einem Land mit einem starken Grundgesetz und Freiheitseinschränkungen müssen begründet werden. Ich kann nicht einfach aus der Luft sagen, ich möchte einfach, dass jemand etwas nicht tut. Und wir haben nun mal, wenn Sie jetzt das Beispiel aufmachen, 120 wäre sicherer. Nehmen wir mal an, das wäre so. Es wäre sichere Zahlen, dass das generell die Verkehrssicherheit erhöhen würde. Diese Studien gibt es nicht im Vergleich zu situativen. Aber ich lasse mich mal ein auf dieses Gedankenexperiment. Das führt ja dazu, dass jede Mobilität am Ende zu einem Risiko führt. Das Sicherste wäre, wir würden uns alle auf den Boden setzen und nicht mehr fortbewegen. Mit Mobilität geht Risiko einher. Das ist so. Wir wollen alle, dass die Zahl der Verkehrstoten sinkt. Aber am Ende ist es genauso eine Abwägung, wenn ich sage, ich möchte kein generelles Tempolimit, wie eine Abwägung auch bei Herrn Borken, wenn er sagt, er möchte ein Tempolimit von vielleicht 120 oder 130. Auch er macht am Ende eine Abwägung auf, dass er das für einen richtigen Ausgleich hält. Und ich begründe meinen Ausgleich eben damit, dass Autobahnen zu den sichersten Straßen in Deutschland sind. Wir große Erfolge haben. Wir, ich glaube, heute sterben nur noch ein Neuntel im Vergleich zu den Zahlen, die man 1970 hatte, als es das erste Mal die Tempolimit-Debatte gab. Das habe ich mal nachgeguckt. Mhm. Damals sind über 20.000 Menschen im Verkehr gestorben. Heute sind wir bei unter 3.000. Und deswegen glaube ich, dass es gute Gründe gibt gegen ein generelles Tempolimit.
Das sind natürlich immer irre Zahlen und natürlich, wenn wir uns die heutigen anschauen, das ist ähnlich wie bei der Kriminalitätsstatistik und trotzdem haben wir ja ein menschliches Bestreben, alles immer noch besser zu machen und natürlich ist es in der jeweiligen Situation, weiß ich nicht, wenn es einem passiert ist oder wenn man es im näheren Umfeld hat, dann klingt, glaube ich, so eine Debatte auch ein bisschen zynisch. Wenn man reine Zahlen hat, hat man natürlich auch nicht die Einzelgeschichten dahinter. Das will ich an der Stelle in unserer Debatte heute über Tempolimit auch einmal natürlich nochmal gesagt haben. Sie hören die Redezeit auf NDR Info und 0800 44 1777 ist Ihre Telefonnummer ins Studio und die hat auch Friedrich Neudeck aus Bremen gewählt heute Abend. Hallo.
Ich grüße Sie.
Moin. Ihre Meinung?
Ich bin ganz anderer Meinung. Das Tempolimit mag, wenn die Zahlen stimmen, um die 2,5% des Verkehrs vielleicht an Umweltschutz, an CO2-Emissionen einsparen. Aber es sind gerade so Begriffe gefallen, der Raser. Ja, die Frage, ein Raser ist für mich jemand, der über den Kudamm mit 100 fährt, bei Rot die Ampel und die Leute überfährt. Aber jemand, der mit 150 unter 160, wenn die Autobahn mal frei sein sollte, über die Autobahn fährt, ist für mich kein Raser. 400 ist eine ganz andere Geschichte. Also mit diesem Begriff Raser, wenn Sie heute in der 30er-Zone 41 fahren, werden Sie unter Raser geführt, weil Sie ganz knapp zu schnell sind. Weil jeder, der mal auf den Tacho guckt, weiß, was 30 bedeutet. Die Autobahnen, das hat einer der Vorredner gesagt, sind die sichersten Straßen. Wenn wir wollten, dass die Verkehrstoten rapide abnehmen, wir haben von ungefähr 2000 Verkehrstoten auf den Autobahnen um die 300, das sind so 10 bis 12, 15%. Und der Rest ist eben auf den Landstraßen und in den Städten. Deshalb müsste man ganz woanders ansetzen, aber das lässt sich wahrscheinlich gar nicht machen. Im Individualverkehr, deshalb, wenn, und das Gleiche gilt für den Fluss des Verkehrs, wenn sich viele Deutsche an diese 25-Sekunden-Regel halten würden und würden nicht, wenn sie am Horizont ein Auto sehen, auf der mittleren oder auf der linken Spur bleiben, sondern sich wieder rechts einordnen, könnte man auch links überholen und man könnte sich auch mal für jemanden freuen, der zügig durchkommt, statt immer nur derjenige zu sein, sagen, der kann ja bremsen.
Ach so, Sie glauben, dass manche extra im Weg stehen?
Natürlich, klar. Die Deutschen leben ja davon, auszubremsen. Leute, die auf dem Bürgersteig mit zwei Reifen fahren, sofort anzuzeigen. Das ist so eine Mentalität bei uns, mit der kann ich mich nicht einverstanden erklären. Ich finde jemand, der, wenn ich fahre häufig Strecke Bremen-Essen, wenn wir die an einem Freitag auf der A1 in Richtung Essen fahren, fahren wir mit Stau und allem drum und dran mindestens 3,5 Stunden. Wenn ich nach der Feier nachts um 1 Uhr bequem zurückfahre, liege ich nach 2,5 Stunden in Bremen im Bett. Und das ist der Unterschied, ohne zu rasen, sondern nur zügig zu fahren. Und ich finde es schade, wenn ich mit 151 erwischt werde, wo 130 erlaubt ist, dass ich dann Punkte bekomme und eine Strafe zahlen muss. Das ist nicht mein Verständnis von Individualität und Freiheit. Ich glaube, so kleinlich müssen wir nicht sein.
Herr Neudeck, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Beispiele vor allem, weil zwei davon möchte ich gleich gerne noch rausgreifen. Und zwar beim einen müssen wir, glaube ich, bei innerstädtisch, wenn es eine 30er-Zone ist, wird das Gründe haben. Da gibt es vermutlich Kindergärten oder eine Schule oder es ist einfach so eng oder hat Kopfsteinpflaster. Wenn man da mit 41 fährt, dann ist es, Herr Borken oder vielleicht auch Herr Krane, vermutlich okay, wenn man dafür, also wenn man das nicht einhält, wenn es dafür eine Strafe gibt, oder?
wenn Sie mich ansprechen, der Bremsweg bei 40 ist eben wesentlich weiter als bei 30, auch weil halt eben noch die Schrecksekunde oder die Reaktionszeit hinzukommt. Insofern gibt es gute Gründe, an schützenswerten Bereichen halt eben das Tempo so niedrig zu setzen.
Das hat dann mit Freiheit aber nichts zu tun. Das wäre dann vielleicht eher der zweite Punkt, den Herr Neudeck anspricht. Also man stellt sich vor, so wie er es geschildert hat, eine komplett leere A1, aber halt immer wieder Schilder, man darf nur 120 fahren. Können Sie da sein Argument nachvollziehen, Herr Krane, dass er sagt, das leuchtet mir nicht ein, das möchte ich so nicht?
Ja, das ist das, wovon ich gesprochen habe. Ich glaube, wir müssen Regelungen finden, die Menschen als sinnvoll empfinden. Und wenn jemand nachts um 12:30 auf einer freien A1 fährt, dann möchte ich dem das nicht verbieten, wenn das nicht eine gefährliche Stelle ist. Und dafür gibt es auch aus meiner Sicht keine Gründe. Ich glaube, dass das, was der Herr Zuhörer gerade angesprochen hat, ist enorm wichtig. Wir müssen an die Menschen und an das Verhalten von Menschen rangehen. Unter anderem bei der Verkehrssicherheit. Wir wissen alle, beim Aussteigen aus parkenden Autos passieren enorm viele Unfälle, die vermeidbar sind, weil man unbedacht das Auto, die Autotür aufmacht.
Dooring heißt das. Das habe ich gelernt in einer früheren Redezeit. Also ja. Tür aufreißen, ohne zu gucken.
Da habe ich neuerdings gelernt, um auch hier Verkehrsfortbildung vor Ort zu machen. Da hilft der sogenannte Holländergriff. Das heißt, man nimmt zum Aufmachen der Tür nicht die Hand, die an der Tür ist, sondern man nimmt die andere Hand, die entfernter ist. Und das führt dazu, dass man automatisch einen Schulterblick macht und die Tür aufmacht. Und dabei vermeidet man, dass man den Radfahrer, der von hinten kommt, nicht sieht.
Okay.
Das zum Beispiel kann viele Personenschäden, die in Ortschaften passieren, verhindern. Mhm. Und ansonsten stimme ich aber zu, wenn in der Spielstraße Tempo 30 oder wenn in der Straße Tempo 30 gilt, ist es im Wohngebiet meistens oder Schule oder so.
Dann wird das schon einen Grund haben. Ja. Wir sprechen heute ja aber eigentlich über Autobahnen und fragen Tempolimit auf der Autobahn. Ist das ein nötiger Schritt oder eine sinnlose Bremse? 08000 44 1777 ist die Telefonnummer in unsere Runde und Jörg Schubmann aus Schubi ist jetzt dran. Ich grüße Sie.
Ja, moin.
Hallo, was meinen Sie?
Unbedingt Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen.
Warum?
Ich bin der Meinung, dass viele Autofahrer Geschwindigkeiten völlig unterschätzen. Und ich bin viel auf der Autobahn früher unterwegs gewesen. Jetzt bin ich Rentner. Ich fahre aber trotzdem noch eine 1000er BMW. Und wenn ich auf Reisen bin, dann ist meine Reisegeschwindigkeit nicht über 120. Ich komme immer da an, wo ich hin will.
Mhm. Herr Schubmann, darf ich bei Ihnen nachfragen, weil das gerade eben ein Thema war. Sind Sie auch einer, der extra auf der Mittelspur ist, um andere auszubremsen? Das war ja gerade ein...
Nein. Ich versuche immer rechts zu fahren. Wenn eine längere LKW-Kolonne ist, natürlich nicht. Aber sonst als Auto fahre ich einen Lieferwagen und da bin ich sowieso nicht der Schnellste. Mhm. Obwohl er angeblich 170 laufen soll. Mercedes Sprinter ist ja ganz schön flott. Weiß ich nicht. Bin ich noch nie gefahren, hätte ich Angst vor. Ich selbst hab also auf der Autobahn manches Mal schon Schreck bekommen, wie die Leute da an mir vorbeinageln. Mhm. Und ich möchte mal zu den Bemerkungen eben zu bedenken geben. Bei 150 in der Nacht, in der Dunkelheit, soweit scheinen meine Scheinwerfer gar nicht. Ich kann also den Gefahrenbereich vor mir gar nicht einsehen. Und für die Leute, die wirklich sehr schnell gerne fahren, bei Tempo 200 habe ich einen Anhalteweg, also Erkennen eines Hindernisses bis zum Stehen, von über 300 Meter. Das ist eine Strecke, die die meisten von den Zuhörern sicherlich nicht zum Bäcker zu Fuß schaffen.
Herr Schubmann, herzlichen Dank. Und ja, wie toll, dass wir in dieser Redezeit auch wirklich immer ganz plastische Beispiele haben. Kann man sich sofort was drunter vorstellen. Herr Borken, vielleicht wollen Sie da aber auch noch mal ergänzen. Wir hatten ja gerade schon den Begriff der Raserei und eben auch, dass wir in Deutschland so sind, dass man extra Spuren blockiert. Und Mittelspurfahrer ist ja auch ein, ich weiß gar nicht, ob es im Duden steht, aber es ist ein Schimpfwort. Und jetzt hat ja Herr Krane schon an einigen Stellen angesprochen, man müsste vielleicht wirklich noch mal mehr in die Nachschulung gehen. Also wie man sich auf der Autobahn verhält. Jetzt hat Herr Schubmann gesagt, viele kennen vielleicht ja auch ihr Auto gar nicht oder wie weit ein Scheinwerfer reicht oder können auch Bremswege gar nicht so richtig abschätzen. Ist da auch was dran? Also haben wir das Thema Auto und Schnelligkeit gar nicht so richtig erfasst?
Da ist sicherlich was dran. Wenn man halt eben die Unfallstatistik anschaut, dann ist nicht angepasste Geschwindigkeit einer der häufigsten Ursachen neben Beeinflussung halt eben mit Alkohol und anderen Drogen. Insofern ist halt eben die Anpassung an Geschwindigkeit beziehungsweise die Selbstüberschätzung bei nicht angepasster Geschwindigkeit ein großer Unfallschwerpunkt. Ich würde aber gerne noch das Stichwort der Freiheit aufgreifen.
Ja.
Denn der eine Aspekt ist ja der Freiheit, die Freiheit des Fahrenden. Der andere Aspekt ist die Freiheit der anderen, die auch fahren. Wir hatten das bei den Hörern schon gehabt, dass sich manche eingeschüchtert bis bedroht fühlen, wenn jemand wahnsinnig schnell oder mit Lichthupe dicht auffährt und ähnliche Dinge. Und genau das ist einer der Aspekte, wo wir, bin ich bei Ihnen, Herr Krane, halt eben eine Abwägung machen müssen, aber nicht einseitig. Es geht nicht um die Freiheit eines Einzelnen, sondern es geht um die Freiheit aller und die Abwägung von diesen Gütern. So wie es halt eben ein Rauchverbot in bestimmten Dingen gibt, die die Freiheit einschränken, aber aus guten Dingen, aus guten Gründen. Ich würde eigentlich in der heutigen Diskussion und mit der heutigen Faktenlage die Fragestellung umdrehen. Es muss begründet werden, warum es kein Tempolimit auf Autobahnen geben soll, angesichts dessen, dass es wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit bietet, dass es einen Beitrag zu weniger CO2, einen Beitrag zu weniger Lärm und Luftschadstoffen bietet, den Verkehrsfluss für alle gleichmäßiger macht und einige wenige Prozent halt eben dann vielleicht Einbußen an ihrer persönlichen Reisezeit halt eben haben. Es macht es weniger stauanfällig und damit für den Güterverkehr durchlässiger. Insofern haben wir, glaube ich, gibt es hier ein großes, großes Freiheitspotenzial für eine große Gruppe der Gesellschaft, nicht zu Autofahrende wie Nicht-Autofahrende. Und das darf auch nicht außer Acht gelassen werden.
Wenn ich darauf gleich erwidern dürfte, vielleicht, weil ich gerade auch angesprochen wurde. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, Freiheiten müssen miteinander ausgeglichen werden. Das ist die Aufgabe von Politik und es gibt natürlich auch die Freiheit der anderen. Sie haben aber gerade ein bisschen auch Beispiele gebracht, wo wir heute schon Freiheiten auch entsprechend ausgleichen. Sie haben zum Beispiel das dichte Auffahren und Blinken genannt. Das kann auch sehr schnell eine Nötigung sein, die wir bestrafen. Wir hatten vorhin eine Zuschauer oder eine Befragte in dem Einspieler, die hat gesagt, wenn es eine dreispurige Autobahn ist, dann möchte ich gerne einfach durchziehen. Und damit sagt sie doch genau das, was auch ich vertrete, nämlich wir brauchen situative Tempobeschleunigung. Wenn eine Autobahn so ausgebaut ist, dass sowohl der Zuhörer, der gerne rechts fährt, in den entspannten 120, 130 km/h fährt und der das dort machen kann und gleichzeitig gibt es aber auch Raum, dass jemand anderes mit einer erhöhten Geschwindigkeit durchfahren soll, dann ist das ein guter Ausgleich von verschiedenen Freiheiten. Ich glaube, die großen Rechnungen, die Sie da aufmachen, das ist am Ende ein Nullsummenspiel zum Wohl des großen Ganzen. Aber letztendlich müssen wir bei jeder Entscheidung am Ende begründen, warum schränken wir Freiheiten ein, und da kann es keine Umkehr der Beweislast geben, warum wir jetzt erklären müssten, warum wir Freiheiten nicht einschränken.
Wir sind mitten in der Debatte. Es geht um Tempolimit auf der Autobahn und wir fragen ja heute nötiger Schritt oder sinnlose Bremse. Und wir haben so den ersten Themenkomplex, glaube ich, der Unfallgefahr und auch der Freiheit jetzt in dieser ersten halben Stunde schon ganz gut bearbeitet. Ich habe aber natürlich auch noch die anderen Punkte auf dem Zettel und da ist CO2, Klimaschutz, Lärmbelästigung, Verkehrsfluss natürlich auch noch ein großes Thema. Von daher bleiben wir jetzt gespannt, was wir in den kurzen Nachrichten hören und danach hören wir uns gleich wieder. Und wenn Sie mögen, dann rufen Sie durch, dann kommen Sie auch gleich dran. 0800 44 1777. Bis gleich.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 19.31 Uhr mit Kevin Bieler. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einer Schweizer Klimaklage Recht gegeben. Geklagt hatten mehr als 2000 Mitglieder der Gruppe Klimaseniorinnen Schweiz. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
Die Seniorinnen erklärten, dass die Rechte älterer Frauen besonders verletzt würden, weil sie am meisten von extremer Hitze durch den Klimawandel betroffen seien. Das Gericht folgte ihrer Argumentation, dass der mangelnde Klimaschutz der Schweiz sie in ihren Menschenrechten verletzt. Die Schweiz will nach dem Urteil nun prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Zwei weitere Klimaklagen aus Portugal und Frankreich blieben vor dem Gericht in Straßburg aus formalen Gründen erfolglos.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte leiblicher Väter gestärkt. Konkret ging es um die Beschwerde eines Mannes aus Sachsen-Anhalt. Die Mutter des Kindes hatte ihren neuen Partner als Vater eintragen lassen. Der leibliche Vater will das anfechten, weil er seine Elternrechte verletzt sieht. Das ist bisher nicht möglich, wenn zwischen dem Kind und dem neuen Partner eine sozialfamiliäre Beziehung besteht. Laut dem heutigen Urteil ist diese Regelung mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Straftaten registriert. Fast 6 Millionen Delikte wurden gezählt. Das ist ein Zuwachs von 5,5% im Vergleich zum Vorjahr, wie Bundesinnenministerin Faeser bei der offiziellen Vorstellung der neuen Kriminalstatistik mitteilte. Aus Berlin, Lea Eichhorn.
Besonders die gestiegene Gewaltkriminalität ist in den Augen der Bundesinnenministerin Nancy Faeser überhaupt nicht hinnehmbar. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden in Deutschland im Jahr 2023 rund 210.000 Gewalttaten erfasst. Das sind rund 8% mehr als im Vorjahr. Dagegen will die SPD-Ministerin mit Nulltoleranz vorgehen. Täter sollen schneller für ihre Straftaten verurteilt werden. Gleichzeitig betont Faeser, Deutschland ist weiter eines der sichersten Länder der Welt.
In der Nähe des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hat es offenbar einen neuen Drohnenangriff gegeben. Nach russischen Angaben wurde ein Ausbildungszentrum neben dem Kraftwerk getroffen. Die internationale Atomenergiebehörde, die vor Ort stationiert ist, bestätigte eine Explosion. Deren Chef Grossi teilte mit, diesmal habe es keine unmittelbare Bedrohung der Atomsicherheit gegeben. Der jüngste Vorfall zeige aber einmal mehr, wie extrem ernst die Lage sei. Das Wetter in Norddeutschland, heute Abend wechselnd bewölkt, zeitweise Regen, große Temperaturunterschiede bei 10 bis 23 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 10 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten, am Donnerstag durchziehender Regen, zuvor im Südosten freundlicher Beginn, 11 bis 16 Grad. Am Freitag wechselnd bewölkt mit Schauern, regional länger trocken, 12 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zurück. Heute diskutieren wir über das Tempolimit auf der Autobahn. Nötiger Schritt oder sinnlose Bremse, wenn Sie die erste halbe Stunde schon mitverfolgt haben. Ja, das ist ein emotionales Thema. Ich darf unsere Gäste noch mal vorstellen. Professor Dr. Jens Borken-Kleefeld ist bei uns vom Lehrstuhl für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden und Helmer Krane, Spitzenkandidat der FDP in Schleswig-Holstein zur Europawahl. Und ich hatte es angekündigt, also wenn Sie die erste Halbzeit nicht gehört haben, wir haben uns einigermaßen damit beschäftigt, was Unfallgefahr angeht oder auch das eigene Einschätzen, Abschätzen von Bremswegen zum Beispiel. Wir wollen jetzt aber den Schwerpunkt doch nochmal auf CO2-Ausstoß und eben auch einen Klimaeinfluss lenken. Und uns hat Claudia Jordan geschrieben aus Basinghausen. Sie schreibt, ich bin gegen ein Tempolimit, denn auf den überwiegenden Autobahnabschnitten bestehen Temporegelungen, auch abhängig vom Verkehrsaufkommen. Das Thema Klimaschutz kann man langsam nicht mehr hören. Es muss für alle möglichen Verbote herhalten und dann sollten erstmal Staus vermieden werden. Ich glaube, beim Thema Umwelt und CO2 ist auch schon gleich der nächste Hörer, der da anschließt. Vielleicht, Herr Fahle, wollen Sie gleich hier auch noch das Wort in der Redezeit übernehmen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Langkammer. Ja, gerne übernehme ich gleich das Wort. Umwelt ist es auch, was ich meine, allerdings etwas anders gelagert. Und zwar, ich sag mal folgendermaßen, ich habe das nicht alles insgesamt jetzt gehört bisher, aber ein Herr sagte vorhin etwas, ich weiß nicht mehr, wer es war, er sprach von Symbolverbot. Das kann ich nun eigentlich gar nicht nachvollziehen, denn ich selbst bin betroffen und ich sag's mal so, wer im Einzugbereich von Autobahnen lebt, so wie ich, der weiß auch was vom Lärm, der von den Autobahnen abgestrahlt wird. Mhm. Es ist so, dass in Deutschland, also wahrscheinlich Millionen von Menschen im Einzugsbereich von Autobahnen leben und ständig von einem Lärmteppich überrollt werden. So empfinde ich das. Ja. Ich habe das also selbst mal gemessen bei mir. Ich kenne mich da ein klein bisschen aus. Im Abstand von 800 Meter zur Autobahn habe ich morgens hier natürlich nach Witterungslage 60 Dezibel. Das ist also schon so viel, dass man sich fast kaum mit seinem Nachbarn unterhalten kann. Das wird, ist nämlich richtig laut schon.
Mhm. 800 Meter, haben Sie gesagt, ist die Entfernung.
Der normale Abstand, mhm. Also ja. Ein rechtwinkliger Abstand zur Autobahn. Ja. Das ist natürlich unterschiedlich von...
Je nach Windrichtung.
Von der Windrichtung, ja. Und auch von der Temperatur und von der Luftdichte und so weiter und so weiter. Ne? Also ich finde schon, dass ein Tempolimit da eine gewisse Entspannung bringen würde.
Mhm. Nochmal nachgefragt, Herr Fahle, weil Sie sagen, Sie kennen sich ein bisschen aus und Sie sind ja betroffen und verfolgen das Ganze. Hören Sie einen Unterschied, ob nachts langsamer gefahren wird zum Beispiel oder können Sie was raushören oder war da mal eine Baustelle, haben Sie mal mitbekommen, wenn langsamer gefahren wird, ist das wirklich für Sie hörbar weniger?
Das ist weniger hörbar, weil die Baustellenbereiche sind ja doch immer auf relativ kurzen Distanzen. Außerdem kann man Tag und Nacht nicht direkt vergleichen, weil die Verkehrsdichte ja eine völlig andere ist. Mhm. Ja? Nachts fahren also wesentlich weniger Autos als tagsüber. Mag sein, dass die Geschwindigkeit nachts vielleicht sogar höher ist, aber es kommt immer darauf an, was gerade überwiegt.
Ja, von die Autos, einzelnen
Verkehrsdichte
vielleicht auch.
Oder eben die gefahrenen Geschwindigkeiten. Mhm. Ne? Ich empfinde das auf jeden Fall so, dass das also eine starke Einschränkung für mich ist. Also man kann also nachts bei offenem Fenster teilweise auch nicht mehr schlafen, das geht gar nicht. Weil über diese Entfernung von 800 Meter doch so viel Lärm entsteht, ich sprach ja von den 60 dB, das ist allerdings tagsüber, aber trotzdem ist es so viel Lärm, dass man doch immer die Fenster geschlossen halten muss. Mhm. Ne? Und das geht also mit Sicherheit nicht nur mir so, sondern das geht also wahrscheinlich in Deutschland, gibt es Millionen von Menschen, die im Einzugsbereich von Autobahnen leben und ja. Das genauso empfinden. Ne?
Und gerade wie Sie beschrieben haben, eben mit 800 Metern, dass wenn man das wahrscheinlich um jede Autobahn mit dem Zirkel legt, sind das natürlich wirklich viele Menschen. Herr Borken, vielleicht nehmen wir wollten eigentlich über CO2 sprechen, jetzt drehen wir es doch nochmal um und kommen erst nochmal zur Lärmbelästigung und zu Einschränkungen. Das kann man natürlich messen und man kann auch Einschränkungen messen oder Lärmbelästigung, wir kennen das ja aus der Windraddebatte, das ist ja ein Thema.
Das ist ein Thema und der Hörer hat völlig recht. Es sind ungefähr 15 Millionen Einwohner, die in der Nähe von weniger als 2 Kilometern von einer Autobahn ohne Tempolimit leben. Und damit hat eben eine sehr, sehr große Anzahl von Leuten, die dieser Lärmbelastung exponiert sind. Lärm bei den hohen Geschwindigkeiten der Autobahn wird dominiert durch Reifenrollgeräusche und durch die Aerodynamik. Und das wird halt eben entsprechend mit dem Quadrat der Geschwindigkeit weniger, wenn man das halt eben reduzieren könnte. So ähnlich wie halt eben die Aufprallenergie sich reduziert oder der Verbrauch halt eben sich reduziert. Wenn man von, sagen wir, 150 km auf 130 zurückgeht, kann man um ein Drittel den Verbrauch senken, auf 100 dann sogar um die Hälfte. All das sind halt eben...
Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, sondern nur noch einsteigen, weil Rechenmodelle, und da kommen wir ja auch gleich noch beim CO2-Ausstoß drauf, das geht natürlich wirklich auch drum, wovon sprechen wir eigentlich? Wir sagen jetzt immer Tempolimit, aber wir haben uns noch gar nicht festgelegt, was wir damit meinen. Auch in den Zuschriften ist das interessant, in den Mails geht es sehr auseinander. Also manche schreiben 140, manche 130, manche auch 120. Und bei Ihnen in der Wissenschaft können Sie ja tatsächlich auch stufenweise rausrechnen, was bedeuten würde.
Ja, man kann es halt eben modellieren. Eine wichtige Frage ist, wie wird denn heutzutage gefahren? Und 3/4 aller Teilnehmer auf den Autobahnen fahren gar nicht schneller als 130, sind gar nicht betroffen von einem Tempolimit auf diesem Niveau. Davon könnte man, das entspricht gewissermaßen auch den Umfragen, die Sie vom ADAC zitiert haben, die sind nicht dagegen und auch dafür eher für ein Tempolimit halt eben. Mhm. Es gibt tatsächlich nur wenige Prozent, die wirklich viel, viel schneller fahren auf den Autobahnen. 2-3%, die schneller als 160 fahren. Das heißt, die sind tatsächlich betroffen, aber das sind auch solche, die wie tendenziell geeignet sind, spontane Staus entstehen zu lassen. Von daher eine, die Vorrednerin meinte, es sei wichtig, die Staus zu bekämpfen. Ja, das gibt verschiedene Ursachen. Eine davon sind große Geschwindigkeitsunterschiede, die zu spontanen Entstehung von Staus führen. Nochmals, Verstetigung der Geschwindigkeit führt zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses, zu weniger Staus und alle kommen besser voran.
Jetzt wird aber das Thema gerade Lärmbelästigung ja durchaus an vielen Orten schon angegangen. Man hat geforscht, es gibt Flüsterasphalt, man zieht Lärmschutzwände hoch. Ist das nicht ausreichend?
Lärm ist ein wahnsinnig schwierig zu adressierendes Problem. Sie wissen das vielleicht selbst. Nachts ist es das Moped oder das Motorrad, was als einzelnes Ereignis einen stört oder ein Überflug eines in der Nacht, wo doch mal ein Flugzeug drüber kommt. Sprich, singuläre Ereignisse dieser Art. Ansonsten tagsüber sozusagen die Dauerbelastung durch den Lärm ist wahnsinnig schwer zu reduzieren, weil man muss ihn um einen Faktor 10 zu reduzieren, um eine Hälfte des akustischen Empfindens wahrzunehmen.
Und diese Größenordnung zu erreichen, ist extrem schwierig. Von daher braucht es dort, genauso wie beim Klimaschutz, alle möglichen Maßnahmen. Das, was Sie zitiert haben mit dem Flüsterasphalt, ist prima. Das mögen alle gerne, weil sie natürlich keine Verhaltensänderung bedeuten. Aber es ist eine der sehr, sehr teuren Maßnahmen. Daher ist halt eben die Reduzierung der Durchschnittsgeschwindigkeit oder auch der Geschwindigkeitsspitzen demgegenüber eine wahnsinnig günstige Maßnahme. Und das müsste eigentlich in einer volkswirtschaftlichen Logik, in der Logik der Effizienz ganz vorne im Maßnahmenkatalog stehen und nicht ideologisch abgewertet werden.
Naja. Jetzt sind Sie, Herr Krane, bei uns ja von der FDP und in der Bundesregierung stellen Sie ja gerade den Verkehrsminister und den Finanzminister. Gerade eben hatten wir ja noch den Hinweis auf die Finanzen und uns haben wirklich viele Mails erreicht, wo es hieß, ein Tempolimit einzuführen wäre auch die kostengünstigste Alternative, einfach weil es dann flächendeckend für alle gilt. Keiner muss sich mehr Gedanken machen. Es kostet quasi nichts. Schilder kann man abmontieren. Man braucht keine neuen aufzustellen. Jetzt hat gerade Herr Borken ja auch schon angesprochen, Flüsterasphalt, wenn wir nochmal bei der Lärmbelästigung bleiben, das sind halt alles kostenintensive Maßnahmen. Aber Sie sagen trotzdem notwendig.
Naja, also erstmal muss man sagen, es liegt in der Natur der Sache, dass Mobilität möglichst schnell passieren soll. Von der Pferdekutsche bis heute, von Briefen bis zur E-Mail, Geschwindigkeit bringt unsere Gesellschaft voran. Und das ist etwas, was erstmal gut ist. Das ist unser Fortschritt, den wir schaffen als Gesellschaft. Es gibt verschiedene Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ob ein generelles Tempolimit einen volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet oder einen volkswirtschaftlichen Gewinn. Gibt es Unterschiedliches. Aber grundsätzlich würde ich, wenn es unklar ist, eher dazu tendieren, dass Geschwindigkeit etwas Gutes ist, um die Wirtschaft, um Transportkosten niedrig zu halten und so weiter. Herr Borken hat gerade wiederholt dargestellt, dass für den Verkehrsfluss ein generelles Tempolimit das Beste wäre. Aber das ist so ein bisschen mit dem Schlaghammer auf ein sehr detailliertes Problem. Verkehrsfluss ist ein situatives Problem, was manchmal auftauchen kann. Und wir sind heutzutage im Jahr 2024 ja glücklicherweise viel weiter. Wir haben heute Autos, die zum Teil autonom fahren können. Wir haben die Möglichkeit, Wechselverkehrszeichen zu machen. Wenn ich an einer Stelle feststelle, da stockt der Verkehr, dann wechselt das Kennzeichen, das Verkehrszeichen, um den Verkehrsfluss wieder in den Fluss zu bekommen. Und auch Verkehrsfortbildung bei Teilnehmern kann auch den Verkehrsfluss steigern. Es gibt also viele Maßnahmen, die sind freiheitsschonender und trotzdem steigern sie die Verkehrssicherheit und senken den Lärm.
Was Sie gerade meinten, sind die Anzeigen, die oberhalb der Autobahn sind, die einfach erkennen, die mit Kameras ausgestattet sind, die erkennen, hier ist viel los deswegen und dann wird automatisch runter.
Zum Beispiel, es gibt auch die mechanische Art und Weise, dann sieht man immer so Lamellen, die stehen an der Seite und die können einfach quasi auf links gedreht werden. Mhm. Das gibt's auch.
Wir haben die nächste Hörerin in der Leitung. Wir diskutieren ja über das Tempolimit in Deutschland. Ursula Mücke aus Rinteln ist dran. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ja, ich musste, als das Thema kam, an unsere Erfahrungen, die gerade erst ein paar Tage zurückliegen, aus unserem Osterurlaub in den Niederlanden denken. Und da ging es mir also wirklich erst einmal vorab die Diskussion hier um die Freiheitsrechte. Also ich finde, sind denn in allen anderen Staaten, in denen es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, das ist ja fast jedes Land außer Deutschland, auf den Autobahnen, sind alle in allen Ländern diese Grundrechtsverletzungen da und warum gibt es da keine Proteste oder warum stellt man dieses Thema da nicht auch so hoch?
Mhm. Also, Frau Mücke, warten Sie einen Moment. Ich höre schon, Sie haben noch einen zweiten Punkt, aber lassen Sie uns gleich den ersten aufnehmen. Herr Krane, Sie gehen ja oder wollen demnächst ja auch nach Belgien ins Europaparlament und in Europa, haben wir eingangs schon gesagt, sind wir Deutschen die Einzigen ohne Tempolimit. Und so wie Frau Mücke es formuliert, sind jetzt alle anderen unterdrückt?
Ich möchte keinem reinreden, wenn er es anders regelt. Ich finde das vollkommen legitim, wenn andere Mitgliedstaaten das anders regeln. Aber allein die Tatsache, dass andere Mitgliedstaaten es anders machen, das ist noch kein Argument. In Frankreich gibt es Gänsestopfleber, das ist furchtbar tierquälend. Das ist noch kein Argument, warum wir es in Deutschland einführen sollten. Mhm. Ich verstehe, dass Sie das persönlich besser finden, aber wir müssen ja hier in Deutschland auf die konkrete Situation, die wir hier im Land haben, eine gute Lösung finden, die in der Bevölkerung akzeptiert wird und die wir für richtig halten politisch. Und dann können Sie auswählen und an der Wahlurne entscheiden.
Frau Mücke.
Ja, gut. Kann man auf dem, wie gesagt, es war auch mal, nur eine leicht ironische Frage. Das andere, was ich also vorher schon dachte, als diese Sendung anfing, Wir sind also jetzt in unserem Osterurlaub auf holländischen Autobahnen gefahren. Dort gibt es tagsüber zwischen 6 und 19 Uhr das Tempolimit 100. Ich persönlich denke auch, 100 ist ein bisschen zu strikt. Wir hatten ja auch eben schon die Diskussion von 120, 130, die auch bei vielen in Deutschland akzeptiert wird. Aber ich kann nur sagen, und die Erfahrung, die wir mit 100 gemacht haben in Niederlanden, ist die: erstens, der Verkehrsfluss war sehr gut. Wir sind gut vorangekommen. Es war also auch zeitlich wir hatten genau den gleichen Schnitt wie auf deutschen Autobahnen, wenn wir da also mit
mal schneller, mal langsamer fährt. Also ja, die Durchschnitts, genau. Sie sind ähnlich angekommen. Sind Sie haben nichts gewonnen.
Das ist die eine Sache, und die andere Sache ist die: wir sind also auch, mein Mann schaut immer gerne auf den Verbrauch, und wir hatten also auf den holländischen Autobahnen einen Durchschnittsverbrauch von 4,8 Liter Diesel mit unserem Tiguan, mit einem Fahrradanhänger und allem, was dazugehört. Das heißt also, gut, und deshalb wollte ich also damit nur sagen, es ist wirklich einfach, Kraftstoff zu sparen und damit auch Emissionen zu sparen und in dieser Klimadebatte. Also dieses Argument ist einfach ein Erfahrungswert, den man also doch mitnehmen sollte.
Frau Mücke, herzlichen Dank für Ihren Urlaubserfahrungsbericht. Sie haben jetzt ein VW-Modell angesprochen. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Automarken. Wir wollen keine Werbung machen heute Abend für ein bestimmtes Dieselfahrzeug. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen, dass sich eben mit einfachen Mitteln auch einiges einsparen lässt. Wir nutzen jetzt die letzten 10 Minuten, um tatsächlich nochmal zu CO2, zu Umwelt zu kommen. Und Axel Thiele aus Hamburg, ich glaube, bei Ihnen geht es auch um den CO2-Aspekt. Guten Abend.
Einen wunderschönen Abend in die Runde. Ja, genau. Und es geht auch bei mir um den CO2-Aspekt. Wir erleben ja, gerade letztes Wochenende haben wir erlebt, was halt mit dem Klima passiert. Wir hören jeden Tag oder jeden Monat, das war der heißeste Monat. Und es kann ja keiner abstreiten, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung eben die Emissionen natürlich begrenzt. Und das ist ja auch das Ziel, was wir haben müssen als Menschen. Und ich habe gehört, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Und der eine soll nicht bevorzugt werden, der nächste soll nicht bevorzugt werden. Wir sind Menschen, wir müssen halt eben alle auf uns achten und da ganz klar auch auf das Klima. Und ich wundere mich immer zu über die aberwitzigen Ausreden, was der Verkehrsminister gesagt: wir hätten nicht genug Schilder. Jetzt sind plötzlich alle Leute gegen ein Tempolimit. Und wir hören, das ist eigentlich gar nicht so. Und das wundert mich einfach. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel Lobbyarbeit, ganz viel Interessenarbeit, und wir vergessen einfach ja unsere Zukunft, unser Klima, unsere Umwelt, die, glaube ich, uns allen absolut an erster Priorität wichtig sein sollte. Und das finde ich sehr schade, dass das offenbar bei manchen Politikern nicht der Fall ist.
Herr Thiele, ein flammendes Plädoyer, und Herr Krane hebt sogar die Hand und möchte direkt antworten. Bleiben Sie gerne in der Leitung, Herr Thiele.
Ja, ich würde darauf gerne erwidern, weil ich finde das ein enorm wichtiges Thema. Klimaschutz ist eine der größten globalen Herausforderungen. Und da gibt es aus meiner Sicht, also jedenfalls zwischen Herrn Thiele und mir, keine zwei Meinungen. Die Frage ist, wie macht man das? Und aus meiner Sicht hat man in den letzten Monaten und Jahren gesehen, wir hatten die Gelbwesten in Frankreich, wir haben auch andere Proteste in anderen Ländern, dass ein Klimaschutz, der auf Detailverboten basiert, am Ende von Leuten nicht als sinnvoll empfunden wird und eher zu Spannung in der Gesellschaft führt. Und die Alternative ist aus meiner Sicht der europäische Zertifikatehandel, der Emissionshandel. Wir haben erst in den letzten Monat hat das Bundesumweltamt neue Zahlen veröffentlicht. Und dort sieht man, dass genau in den Sektoren, wo wir den Emissionshandel schon haben, wo es einen CO2-Preis gibt, dass dort die Klimaziele mehr als erreicht wurden. Das sind die bestperformendsten Sektoren. Und für Verkehr wird der Emissionshandel ab 2026 gelten. Das halte ich für einen großen Gewinn. Ich glaube, wichtig ist auch, dass alle Einnahmen aus den Emissionszertifikaten über ein Klimageld wieder ausgezahlt werden. Aber letztlich ist das am Ende ein Klimaschutz, der erfolgt marktwirtschaftlich über den Spritpreis. Frau Mücke, die gerade sich gemeldet hat, die hat schon darauf hingewiesen, mit 100 spart man an der Zapfsäule. Das ist ein guter Preisindex, da fühlt sich niemand bevormundet, sondern das ist verständlich. Man zahlt dafür, dass man CO2 ausstößt. Mhm. Und das halte ich für den Klimaschutz, der am Ende erfolgreich ist, weil er gesellschaftlich akzeptierter ist und weil er zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten das Ziel erreicht. Und da so machen wir Klimaschutz aus meiner Sicht erfolgreicher.
Wir haben die Ziffern und die Zahlen dazu noch gar nicht gesagt.
Darf ich auch was sagen?
Herr Borken, genau.
Ich glaube, Sie haben dabei übersehen zu sagen, dass der Verkehrssektor in Deutschland wie auch in vielen anderen europäischen Staaten eins der Sorgenkinder ist bei der Klimaschutzpolitik. Er ist der Sektor, der seit Jahren halt eben nicht schafft, nennenswerte Minderungen an Verbrauchen und an CO2-Emissionen hinzukriegen. Von daher geht es gar nicht um eine Alternative. Dieses Instrument ist besser als das andere, sondern es geht um eine sowohl als auch. Wir brauchen den von Ihnen genannten Emissionshandel auch im Verkehrsbereich, aber wir wissen nach allem, was da ist, dass es nicht ausreichend ist. Daher brauchen wir auch die kostengünstigen, einfachen, schnell umzusetzenden Maßnahmen, die ein bisschen was in die richtige Richtung bringen.
Aber
und es dagegen zu argumentieren, ist letztlich halt eben den alten Weg zu zementieren und nicht auf den von Ihnen auch angesprochenen Weg des Klimaschutzes zu gehen.
Lassen Sie mich einmal, Herr Krane, bevor Sie einsteigen, aber vielleicht einmal, dass wir nochmal die Zahl sagen. Also das Umweltbundesamt hat gezeigt 2023, dass bei einem maximalen Tempo von 120 auf Autobahnen pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden könnte. Das wäre dann Kohlendioxid, aber auch andere Treibhausgase wie Methan. Und wenn man es umrechnet, also auf den Pkw-Verkehr in Deutschland, wäre es ein Rückgang um 10%, 10,5%, so heißt es in der Studie. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Studien und unterschiedliche Berechnungen, aber es ist ja schon ein messbarer Faktor.
Ja, zwei Punkte zu dem, was Herr Borken gerade gesagt hat. Erstens, das war aus meiner Sicht ein flammender Appell, dass der Verkehrssektor besser heute als morgen unter den Emissionshandel gehört. Er hat ja recht, dass wir dort, wenn man sich die Sektoren anschaut, dort aktuell noch nicht die Einsparung haben. Und ich habe gerade gesagt, der Emissionshandel ist erfolgreich, also sollten wir ihn besser heute als morgen unter den Emissionshandel packen. Ab 2026 wird es der Fall sein.
Vorgibt.
Und zweitens, wenn Sie mit Klimaschutz argumentieren, bitte sagen Sie mir, was genau ist der Klimaschutzaspekt, wenn ich zukünftig über ein generelles Tempolimit, zum Beispiel Elektroautos, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, mit einem generellen Tempolimit belege. Das ist keine Klimaschutzmaßnahme, sondern das ist eine allgemeine Lösung, die aber viele Kollateralschäden verursacht, aus meiner Sicht.
Also der Emissionshandel ist ja europäisch geregelt. Insofern steht es oder allen anderen Politikern, die aktuell in der Regierung sind, frei darüber hinauszugehen. Und das ist nicht gemacht worden. Von daher finde ich es etwas wohlfeil, das zu sagen. Ja, natürlich brauchen wir Emissionshandel und eine entsprechende Instrumente, die ökonomisch wirken, wunderbar für die Wirkung und damit die Erhalte von Wahlfreiheit. Mhm. Aber darüber hinaus braucht es alles andere eben auch, weil der Verkehrssektor so viel hinterherhinkt und weil das Ziel so ambitioniert ist, können wir uns einfach nicht leisten, das Günstige, leicht verfügbare und Vernünftige nicht zu tun.
Aber wäre es, so wie Herr Krane gerade gesagt hat, nochmal neu zu verhandeln, wenn wir bei der Elektromobilität, da stocken wir gerade auch, haben wir eigene Redezeiten dazu gemacht, aber mal angenommen, wir wären jetzt wirklich in einigen Jahren so weit, wäre es beim E-Auto dann für Sie nochmal ein Thema, Herr Borken, oder sagen Sie, da ist ohnehin ein gewisses Limit schon mit eingepreist und autonomes Fahren geht sowieso nur bis zu einem gewissen Limit?
Ich glaube, aus mehrfacher Sicht ist das ein Milchmädchenrechnung und ein schlechtes Argument. Erstens, wir sind noch nicht da und alles, was an CO2 jetzt emittiert wird, bedeutet, dass es für 1000 Jahre in der Atmosphäre bleibt und wirksam ist. Das heißt, wir müssen alles reduzieren. Zweitens, wenn wir im Jahr 2050 vielleicht mal eine flächendeckende Elektromobilität haben, heißt es ja nicht, dass wir deswegen mit Energie verschwenderisch umgehen können, sondern die muss ja regenerativ erzeugt sein. Das sind knappe Kapazitäten. Wer dort auch mit einem Elektroauto schnell fährt, verbraucht halt eben mit 150 doppelt so viel wie mit Tempo 100. Und das ist das dritte Problem der Elektroautos, das, was heute ja in der Diskussion ist. Das Elektroauto wird nicht wenig akzeptiert, weil es nicht Spitzengeschwindigkeiten liefern könnte, sondern wegen der Reichweitenproblematik. Sprich, das Fahren muss sparsam sein und Tempobeschränkungen sind halt eben ein Weg dazu, diese Sparsamkeit halt eben auch zu erreichen.
Wobei bei den Elektroautos heute ja manche eben schon von sich aus, also da hat man gleich immer die Anzeige, wie viele Kilometer man noch hat. Und ich höre zumindest von Menschen mit Elektroautos, dass sie automatisch langsamer fahren, damit sie weiterkommen. Also dann wäre das schon Stand heute mit eingepreist.
Genau.
Wir haben in dieser Redezeit diskutiert über das Tempolimit auf der Autobahn und haben gefragt, nötiger Schritt oder sinnlose Bremse. Wir haben von vornherein jetzt nicht gedacht, dass irgendjemand in dieser Sendung seine Meinung nochmal zu 100% ändert. Aber Herr Krane, wenn Sie jetzt auch nach Europa gehen, Sie sind Kandidat der FDP und sind im Juni aufgestellt und alle anderen dort haben schon ein Tempolimit. Glauben Sie, es gibt noch weitere Argumente, die Sie doch überzeugen, dass es für Deutschland doch auch der bessere Weg wäre?
Also diese Debatte ist ja jetzt 50 Jahre alt. Ich hoffe wirklich, wir haben heute auch darüber gesprochen, über den geringen Einfluss dieser Entscheidung. Wir wissen, wie die Mehrheiten sind in Deutschland. Die Argumente sind weitestgehend ausgetauscht. Ich hoffe, dass wir den Ton gehört haben, dass unsere Demokratie ja gerade keine Selbstverständlichkeit ist und wir müssen mal langsam aus den Schützengräben rauskommen. Ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn wir bei Themen wie Verkehrssicherheit und bei Klimaschutz über neue Maßnahmen nachdenken, über die, wo wir tatsächlich auch weiterkommen und wo wir tatsächlich mehr erreichen. Beim Klimaschutz ist es der Emissionshandel, bei der Verkehrssicherheit ist alles, was wir auf Landstraßen und innerörtlich bei der Verkehrssicherheit, bei guter Infrastruktur und so weiter machen, viel förderlicher, schützt viel mehr Menschenleben. Das halte ich für, da erreichen wir viel mehr für die Freiheitsrechte von allen Menschen, als mit dieser Debatte, wo wir uns alle gegenseitig eingegraben haben. Vielleicht auch ich ein bisschen, ich will da auch ganz selbstkritisch sein, aber wo ich einfach die Argumente nicht sehe. Darf ich noch einen Punkt sagen?
Ganz kurz.
Seit 1970 ist die Anzahl der Verkehrstoten drastisch gesunken und der Ausstoß von CO2 drastisch, den Deutschland ausstößt. Die Argumente der Befürworter eines Tempolimits sind schlechter geworden. Mhm. Ich glaube, die argumentative Kraft genügt nicht mehr für diese Maßnahme.
Aber man könnte es halt noch besser machen, oder Herr Borken? Sie wollten gerade noch einsteigen.
Ich habe nicht verstanden, Herrn Krane. Was für ein Ausstoß ist weniger geworden?
CO2. Seit 1970.
Die Schadstoffe sind sicherlich weniger geworden, weil die Technik besser ist. CO2 hängt unmittelbar mit dem Verbrauch, der ist drastisch hochgegangen. Und seit 15 Jahren stagniert er auf enorm hohem Niveau. Und es gibt nur wenige Maßnahmen, die halt eben das runterbringen. Dazu gehört der Emissionshandel, was ja umgesetzt heißt, eine Art von Benzinsteuer, die halt eben auf den Kraftstoff umgelegt wird. Das ist sicherlich sinnvoll, das ist effektiv und funktioniert gut. Mhm. Aber es reicht bei weitem nicht aus.
Aber das tut dann ja auch denen, die vielleicht auch wirklich für ein Tempolimit wären und erstmal mit Tempo 100 unterwegs sind. Als letzte Mail möchte ich noch die von Barbara Fusting aus Göttingen vorlesen, weil sie schreibt, liebe Autofahrer, macht es doch einfach, ist doch nicht verboten, dann fahrt doch maximal 130. Ich bin für ein Tempolimit und bemühe mich, ein solches bisher leider nicht gesetzlich vorgeschriebenes Limit einzuhalten. Gelingt mir nicht immer, aber immer öfter. Wenn alle Befürworter das freiwillig tun, dann wäre schon viel gewonnen. Worauf warten? Macht es doch einfach. Ich darf Ihnen bedanken für diese sehr kontroverse Sendung. Dankeschön an Professor Dr. Jens Borken-Kleefeld vom Lehrstuhl für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden und dankeschön auch an Helmer Krane, Spitzenkandidat der FDP Schleswig-Holstein zur Europawahl. Herzlichen Dank für viele, viele Mails, die uns heute Abend erreicht haben. Und wenn Sie jetzt auch am Telefon nicht durchgekommen sind, es tut mir leid, aber es gibt eine neue Gelegenheit. Morgen Abend in der Redezeit, da sprechen wir über Einbruch, Diebstahl und Gewalt und fragen, macht Ihnen die neue Kriminalität Qualitätsstatistik sorgen. Morgen Abend die Sendung auch noch mal früher von 19 bis 20 Uhr, also so wie heute. Ja, und heute machen wir das ja deswegen, weil ab kurz vor 21 Uhr die Kollegen live übertragen Champions League Viertelfinale, das Hinspiel in London, Arsenal gegen Bayern München. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß, einen schönen Abend und auf bald, sagt Birgit Langhammer.
NDR Info präsentiert